Echt und ungesalzen. Der Podcast von Leon Salzmann. Ein Land mit geballter Geschichte, Politik und Kultur. Gewaltige schneebedeckte Berge, flatternde Gebetsfahnen und eine vielfältige Kultur. Das sind die ersten Bilder, die einem bei Nepal in den Kopf kommen. Hinter diesem Land verbirgt sich eine reiche und uralte Geschichte. Eine, die von Königen, Kriegen und Göttern geprägt ist. Und von einem Volk, das zwischen Himmel und Erde lebt. Zwischen diesem Spannungsfeld aus alten Strukturen und jungen Protesten wird diese Folge auch zur Bühne für ein Spiel. Leon Salzmann wird von Lars Rödner herausgefordert. Er ist professioneller Sprecher und Voice-Over-Artist. Was genau auf dem Spiel steht, erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Und jetzt viel Spaß. Mehr Wissen passt in keine halbe Stunde. Glaubt uns einfach. Religionen prägen das Land.
Spätestens vor rund 3000 Jahren lassen sich im Gebiet des heutigen Nepal erste feste Siedlungen nachweisen. Inmitten der wilden Täler und hohen Berge machen sie es sich gemütlich. Sie gründen kleine Siedlungen und legen so quasi den Grundstein für ein Land, das später zur Heimat vieler Religionen und Kulturen werden sollte. Die Geschichte Nepals entsteht allerdings erst so richtig etwa 500 Jahre später. Und zwar zwischen Mythen und Realität. Damals war das Land kein geeintes Reich, sondern eine Ansammlung kleiner, mächtiger und oft verfeindeter Königreiche und Stadtstaaten. Zu dieser Zeit soll der Legende nach Buddha höchst selbst zur Welt gekommen sein. In Lumbini, im heutigen Südnepal, hat der kleine Siddhartha Gautama rund 560 vor Christus zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt. Zwischen prunkvollen Palastanlagen, Kleidungen aus feinsten Stoffen und Reichtum, soweit das Auge reicht, wächst der kleine Buddha auf. Sein Vater schirmt ihn allerdings ab. Er will ihm all das Leid, welches draußen in der Welt passiert, ersparen. Dadurch sieht der kleine Prinz vom Palast aus nicht, was draußen in der Welt in Wirklichkeit abgeht. Erst Jahre später lernt Siddhartha Gautama die Realität kennen. Eines Tages bittet er seinen Vater nämlich darum, die Stadt außerhalb des Palastes zu sehen. Zögernd erlaubt sein Vater es. Natürlich, perfekt vorbereitet. Die Straßen werden gereinigt, Bettelnde weggeschickt, alles soll quasi glänzen. Doch wie das Leben so ist, lässt sich nicht alles verstecken. Insgesamt macht der Prinz 4 Ausflüge. Jedes Mal entdeckt Siddhartha 4 Zeichen. Alle reißen sie Stück für Stück sein Bild von einer perfekten Welt ein. Das erste Mal, als er den Palast verlässt, begegnet er einem Alten. An einem anderen Tag trifft er einen Kranken. Dann sieht er einen Toten und anschließend trifft er einen Mönch. Nach diesen Begegnungen war nichts mehr wie zuvor. Er hat es augenscheinlich begriffen. Alter, Krankheit und Tod sind unvermeidlich. Kein Luxus kann einen dauerhaft davor schützen. Nur das Verstehen des Leidens kann den Geist befreien. Mit dieser Erkenntnis möchte Siddhartha ab sofort Gold und Macht hinter sich lassen. Er wartet, bis es Nacht wird und alles schläft. Als der Palast im tiefen Dunkel liegt, man nur das leise Knacken der Balken und das entfernte Rascheln der Blätter im Hof hören kann, trifft er eine Entscheidung. Er geht noch einmal durch die Gemächer. Dort schläft seine Frau, nebendran das gemeinsame Kind. In manchen Geschichten heißt es, er bleibt im Türrahmen stehen und kämpft und hadert mit sich. Letztendlich nimmt Siddhartha seinen ganzen Mut zusammen. Dann soll er der Legende nach seine Haare abgeschnitten und den Palast verlassen haben. Die Zeichen seines Reichtums legt er ab, wie eine zu eng gewordene Haut. Mit einer Mischung aus Verunsicherung, Mitgefühl und existenzieller Neugier wird er über viele Jahre durch die Ebenen Nordindiens getrieben. Als er dann eines Tages an einem Fluss zusammenbricht und von einer jungen Frau aufgepäppelt wird, erkennt er, weder Überfluss noch Entbehrung führen zur Wahrheit. Der Weg liegt in der Mitte. Gestärkt setzt er sich unter den Bodhi-Baum und schwört, nicht aufzustehen, bis er die Erkenntnis gefunden hat. Dämonen der Angst, des Stolzes und der Begierde suchen ihn heim, doch Siddhartha bleibt still und unbewegt. bis die Morgenröte den Himmel färbt und sich die Erkenntnis dann endgültig offenbart. Der Wind scheint still zu stehen. Er hat den Weg gefunden. Nicht durch Macht, Reichtum oder Entsagung kann der Kreislauf des Leidens durchbrochen werden, nur durch Einsicht, Mitgefühl und Gleichgewicht. In diesem Augenblick wird Siddhartha Gautama zum Buddha. Auch wenn Siddhartha Gautama nicht direkt etwas mit der Entstehungsgeschichte Nepals zu tun hat, sind beide trotzdem eng miteinander verwoben. Denn für viele Menschen ist Buddha ein zentraler Bestandteil der kulturellen und religiösen Identität. Trotzdem ist der Hinduismus die vorherrschende Religion in Nepal. Die Dominanz hat viele Gründe, sowohl kulturell als auch historisch. Spätestens mit den Lichavi und später den Malar-Königen wurden jedoch hinduistische Strukturen zur dominanten Staatsreligion. Der Buddhismus blieb zwar präsent, verlor aber seine politische und soziale Vormachtstellung. Unter den Malar-Herrschern entwickelt sich eine Art religiöse Symbiose zwischen Hinduismus und Buddhismus. Die Malar-Könige waren formal Hindus, förderten aber gezielt buddhistische Klöster, Stupas und Kunstformen, die sowohl hinduistische als auch buddhistische Gottheiten darstellt. Oft verschmelzen auch im Alltag noch heute Rituale und Feste. So werden sogar auch Gottheiten hinduistischer und buddhistischer Natur gleichzeitig verehrt. Mit der gerade erwähnten Malar-Dynastie beginnt auch eine Phase, in der sich das Kathmandu-Tal zum kulturellen Zentrum dessen entwickelt, was später Nepal wird. Mit der Dynastie der Malar beginnt sozusagen auch die Entstehungsgeschichte Nepals weiter. Zwischen dem 13. und 17. Jahrhundert erreicht das Land unter ihrer Herrschaft eine kulturelle Blütezeit. Kunstvolle Holzschnitzereien, prächtige Paläste und farbenfrohe Pagoden, das sind mehrstöckige, turmartige Bauwerke mit mehreren übereinanderliegenden Dächern, die vor allem in Asien verbreitet sind und meist religiösen Zwecken dienen. Für fast ein halbes Jahrtausend prägen die Malar das Kathmandu-Tal. Dieses ist ein schüsselförmiges Becken, umgeben von Bergen zwischen China und Indien. Es ist reich an Kostbarkeiten, durchzogen von Tempeln, Märkten und Palästen. Die Straßen sind voller Händler aus Indien, Tibet und weiteren fernen Ländern. Genau das war die Welt der Malar. Seit jeher gilt das Kathmandu-Tal also als kulturelles, politisches und wirtschaftliches Zentrum des Landes. Die Malar brachten also Wohlstand. Doch dieser Aufstieg hat seinen Preis. Das Kastensystem. Schon zuvor gab es soziale Hierarchien, doch jetzt bestimmt die Geburt von nun an über Rang und Beruf. Ein System, das jahrhundertelang dort das gesellschaftliche Leben prägt. Darüber hinaus regelt das Kastensystem, wer mit wem essen oder heiraten durfte und welche Rituale welchen Rang vorbehalten sind. Die Malar-Könige nutzen das Kastensystem, um Ordnung zu schaffen und ihre Macht besser zu kontrollieren. Doch das führt zu sozialer Ungerechtigkeit, die Nepal erst im 20. Jahrhundert mühsam abzuschaffen begann. Bis dahin vergeht allerdings noch ein bisschen Zeit. So prächtig das Malar-Zeitalter war, es war auch eine Zeit der Rivalität und Intrigen. Ab dem 15. Jahrhundert wurde das Kathmandu-Tal in drei konkurrierende Malar-Königreiche aufgeteilt. Diese drei Städte führten einen jahrhundertelangen Wettstreit, politisch, militärisch und kulturell. Ihre Könige wollten sich beispielsweise mit noch höheren Tempeln, größeren Palästen oder prachtvolleren Festen profilieren. Es war ein Wettstreit der Kultur, aber auch ein Wettstreit der Waffen. Immer wieder kam es zu Kriegen und Belagerungen. Die Städte schwächten sich gegenseitig. Als sich die drei Malar-Staaten selbst zermürben, wartet außerhalb des Tals ein neuer Mann. Prithvi Narayan Shah, König von Gorkha. 1769 träumt dieser, aus der Shah-Familie stammend, von einem geeinten Nepal. Er möchte die vielen kleinen Königreiche und Fürstentümer miteinander vereinen. Die Malars, geschwächt durch familiäre Meinungsverschiedenheiten und weit verbreitete soziale und wirtschaftliche Unzufriedenheit, waren dem großen Gorkha-Herrscher Prithvi Narayan Shah nicht gewachsen. Er erobert das Tal 1769 und verlegt kurz darauf seine Hauptstadt nach Kathmandu. Das gilt als erste Grundlage für den heute modernen Staat Nepal. Prithvi Narayan Shah und seine Nachfolger gründen also einen einheitlichen Staat im zentralen Himalaya und starteten ein ehrgeiziges und bemerkenswert energisches Expansionsprogramm. Und das ruft wiederum neue Feinde auf die Tagesordnung, denn während Nepal sich gerade erst zusammensetzt, schauen im Süden bereits andere Augen auf das frisch erschlossene Gebiet, nämlich die britische Ostindien-Company. Noch bevor Prithvi Narayan das Kathmandu-Tal endgültig erobert, fragt sich der neue Konkurrent: Wird dieses neue Bergreich ein Handelspartner, ein Störfaktor, ein Durchgangskorridor oder vielleicht sogar eine militärische Bedrohung? In den 1810er Jahren kippt das Verhältnis endgültig in den offenen Konflikt. Nepals Expansion nach Westen und Süden in Gebiete, die die Briten als ihre Einflusszone sehen, kommt es zum Anglo-Nepalesischen Krieg und damit zur ersten großen Zäsur. Nepal verliert Territorien und muss in einem Vertrag Gebiete abtreten und auf Ansprüche im umkämpften Tiefland verzichten. Dieser Vertrag geht 1816 als Vertrag von Sogauli in die Geschichte ein. Nepal bleibt zwar formell ein unabhängiges Königreich, aber außenpolitisch kann es nicht mehr völlig frei agieren. Die Botschaft ist klar: Nepal existiert zwar weiter, doch die Spielregeln in der Region setzen nun die Briten. Währenddessen und in dieser Zeit danach von 1775 bis 1951 war die nepalesische Politik von Konfrontationen zwischen der königlichen Familie und mehreren Adelsfamilien geprägt. Die Position der Schah-Dynastie wurde durch die Tatsache geschwächt, dass die beiden Könige Minderjährige waren, als sie den Thron bestiegen. Die Regenten und der Adel konkurrierten um die politische Macht und nutzten die jungen Herrscher als Marionetten. Beide Fraktionen wollen ein Monopol auf politische Ämter und Macht für ihre Familien. Das waren die beiden Familien Thapar und später die Familie Rana. In diesen Perioden wurde der Schah-Herrscher ohne Macht in eine Ehrenposition versetzt, während sich die effektive Autorität in den Händen der führenden Mitglieder der dominanten Familie konzentrierte. Gleichzeitig stabilisiert sich in Nepal die innenpolitische Ordnung. Vor allem in der Rana-Zeit, in der die Rana-Premiers faktisch die Macht übernehmen und das Land stark kontrollierten. Diese Elite sucht im Gegenzug britische Anerkennung und Rückendeckung, weil sie damit ihre eigene Herrschaft absichern kann. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts kommt die Wende. Das Volk erhebt seine eigene Stimme und stellt sich gegen die strenge Herrschaft der Ranas. Der König, der zuvor ins Exil geflohen ist, kehrt zurück und führt eine konstitutionelle Monarchie ein, also ein System mit König, Verfassung und Parlament. Das Kastensystem, das über Jahrhunderte Millionen Menschen benachteiligt hatte, wird offiziell abgeschafft. Ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichheit und Freiheit. Nepal trat den Vereinigten Nationen bei, hielt Wahlen ab und die Nepal Congress Party gewann. Für kurze Zeit blühte die Demokratie. Doch der Traum war nicht von Dauer. Anfang der 1960er Jahre verbot König Mahendra alle Parteien und erließ eine neue Verfassung. Die Macht lag wieder allein in königlicher Hand. Die Idee der Mitsprache und Demokratie ließ sich nicht mehr aus den Köpfen der Menschen vertreiben. 1990 und 2006 gehen Hunderttausende Nepalesinnen und Nepalesen auf die Straße und fordern mehr Freiheit. Dazwischen, ab 1996, erschüttert ein 10-jähriger Bürgerkrieg das Land. Nach und nach erkämpfen sie sich ihre Demokratie. Zunächst erzwingen sie eine konstitutionelle Monarchie mit Mehrparteiensystem, bis dann 2008 die Monarchie endgültig abgeschafft wird. Der Hindu-König, der über Jahrhunderte als Beschützer von Religion und Ordnung gegolten hatte, war Geschichte. An seiner Stelle trat ein Staat, der allen Bürgerinnen und Bürgern, unabhängig von Kaste, Herkunft oder Glauben, gleiche Rechte versprechen sollte.
Eine Demokratie in der Pubertät.
Stellt euch ein Land vor, das nicht einfach zwischen zwei Staaten liegt, sondern zwischen zwei Giganten. Nepal ist nämlich genau das, ein schmaler Himalaya-Korridor, eingeklemmt zwischen Indien im Süden und China im Norden. Und wenn links und rechts die größten Wirtschaftsmächte der Region handeln, bleibt für die Mitte nur eine Daueraufgabe übrig, nämlich die Balance zu halten. Denn Nepals Außenpolitik ist weniger, wir entscheiden uns für X oder Y, sondern eher, wie bleiben wir unabhängig, ohne den Nachbarn zu verärgern. Jeder Handschlag, jedes Infrastrukturprojekt, jede neue Partnerschaft hat hier ein Echo. In Neu-Delhi genauso wie in Peking. Wer zu sehr in eine Richtung kippt, riskiert Druck von der anderen Seite. Das Bittere daran ist, diese geopolitische Zwickmühle trifft ein Land, das über Jahrzehnte auch durch eine lange teils selbst gewählte und geografisch erzwungene Isolation geprägt wurde. Berge schützen, ja, aber sie trennen auch. Handel wird mühsam, Entwicklung wird langsam, Chancen bleiben oft im Tal stecken, bevor sie die Pässe überqueren können. Und so gehört Nepal bis heute zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Trotz einer Lage, die auf der Landkarte eigentlich nach einem strategischen Vorteil aussieht. Wie lebt also ein Land, das permanent austariert werden muss, während es gleichzeitig versucht, sich überhaupt erst zu entwickeln? Vom Ende der Monarchie über einen blutigen Bürgerkrieg bis hin zu einer bis heute noch sehr jungen Demokratie ist Nepal ein Land, das schon mehrfach politisch neu anfangen musste. In nur wenigen Jahrzehnten hat das Land den Übergang von einem hinduistischen Königreich über eine autoritäre, parteilose Diktatur bis hin zu einer föderalen Republik mit Mehrparteiensystem durchlaufen, wie wir auch zum Teil ja schon im geschichtlichen Teil kennengelernt haben. Korruption, Machtspiele, ständige Regierungswechsel – all das hat dazu geführt, dass viele Menschen das Vertrauen in die Politik verloren haben. Seit 2015 ist Nepal eine föderale, parlamentarische Republik mit 7 Provinzen und einer Verfassung, die gerade einmal ein Jahrzehnt alt ist. Doch so jung diese Verfassung ist, so instabil ist die politische Bühne. Regierungen kommen und gehen oft schneller, als im Kalender neue Feiertage erscheinen. An der Spitze stehen 2 Ämter. Zum einen der Premierminister, der regiert und hat die meiste Macht. Und der Präsident, der zum anderen vor allem repräsentative Aufgaben übernimmt. Im Prinzip also ähnlich wie bei uns in Deutschland, nur dass wir vom Bundeskanzler sprechen, während in Nepal der Premierminister das politische Ruder in der Hand hält. Gesetze werden vom Parlament beschlossen. Die Provinzen verwalten sich in Teilen selbst. Klingt eigentlich nach einem stabilen System, ist es aber nicht. In Wirklichkeit ist die Politik Nepals ein ständiges Ringen, wechselnde Koalitionen, Intrigen und Rücktritte. Seit 2008 hat das Land mehr als ein Dutzend Regierungen erlebt. Und kaum eine hielt länger als ein paar Jahre. Das Parteiensystem wird vor allem von 3 Parteien dominiert. Nepali Kongress, einer der ältesten und größten Parteien Nepals mit sozialdemokratischer Ausrichtung. Dann die Communist Party of Nepal. Trotz des Namens wird die Partei oftmals als moderat links eingeschätzt. Und die Maoisten, historisch die Partei der maoistischen Bewegung, die nach dem Bürgerkrieg zu einer bedeutenden parlamentarischen Kraft wurde. Diese 3 Kräfte bestimmen die Regierungsbildung der letzten Jahre stets untereinander in verschiedenen Konfigurationen. Die aktuellen Koalitionen bestehen aus einem komplizierten Bündnis aus kommunistischen Parteien, Sozialisten und unabhängigen Nationalisten. Nach der Einschätzung von Journalistinnen und Journalisten gelten die Regierungen heute für viele junge Menschen als Teil desselben Establishments. Egal wer regiert, Korruption, Postengeschacher und Vetternwirtschaft wirken aus Sicht vieler Bürgerinnen und Bürger auffallend ähnlich. Dabei war die Hoffnung 2008 groß. Mit dem Ende der Monarchie begann eine neue Ära, eine Demokratie, die frischen Wind bringen sollte. Aus dem Königreich wurde eine föderale parlamentarische Republik, also ein demokratischer Staat mit 7 Provinzen, einer gewählten Regierung und einem Parlament in Kathmandu. 2015 bekam dieses System mit der neuen Verfassung ein festes Fundament, das Grundrechte, Gewaltenteilung und föderale Strukturen verankerte. Vom Ende der Monarchie über einen blutigen Bürgerkrieg bis hin zu einer jungen Demokratie, all das war der Hintergrund für den Herbst 2025, der zu einem Wendepunkt wurde. Auslöser war etwas, das nach digitaler Kleinigkeit klingt, aber politisch explodiert ist. Am 4. September 2025 ließ die Regierung rund 26 große Social-Media-Plattformen sperren, offiziell aus Sicherheits- und Regierungsgründen, inoffiziell wohl, um Kritik zu unterdrücken. Was dann passierte, war wie ein Funke in trockenem Gras. Vor allem junge Menschen, die Generation Z, gingen auf die Straße, frustriert von Vetternwirtschaft, Korruption und einer Elite, die längst den Bezug zur Realität verloren haben soll. Die Regierung reagierte mit harter Hand. Polizei, Tränengas, Gewalt. Innerhalb weniger Tage kamen Dutzende Menschen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Öffentliche Gebäude wurden angezündet und das Land erlebte die heftigsten Unruhen seit Jahren. Doch das stoppte die Bewegung nicht. Im Gegenteil, der Druck auf die politische Führung wurde immer größer, bis Premierminister KP Sharma Oli schließlich zurücktrat. Und was dann folgte, war historisch. Erstmals übernahm eine Frau das Amt der Regierungschefin, Sushila Kaki, ehemalige Richterin und frühere Chefin des Obersten Gerichtshofs. Auf Vorschlag der Protestbewegung und nach Verhandlungen mit Armee und Parteien wurde sie am 12. September 2025 als interimistische Premierministerin vereidigt. Das Parlament wurde aufgelöst und für März 2026 wurden Neuwahlen angesetzt. Sie leitet seither die Übergangsregierung, die das Land stabilisieren und freie Wahlen vorbereiten soll. Auffällig an diesen Protesten war, wie digital und basisnah sie organisiert waren. Keine klassischen Anführer, keine starren Parteistrukturen, stattdessen Discord, Telegram und Online-Foren. Die Bewegung kam von unten. Und das mit einer ganz klaren Botschaft. Wir wollen mitreden und wir wollen Zukunft. Und Symbol der Bewegung? Ja, das wurde schnell die Piratenflagge aus One Piece. Der Strohhut-Schädel von Monkey D. Ruffy. Sie wehte auf Plätzen, prangte auf Schildern und wurde in vielen asiatischen Ländern, auch in Nepal, zum popkulturellen Zeichen gegen Korruption und autoritäre Politik. Jetzt steht Nepal an einem entscheidenden Punkt. Zwischen Reform und Rückfall, zwischen Hoffnung und Unsicherheit. Ob aus diesem Aufbruch eine echte politische Erneuerung wird, das liegt in den Händen der Generation, die gerade gezeigt hat, dass ihre Stimme zählt. Und das in den Wahlen in diesem Jahr.
Was Nepal sonst noch so besonders macht?
Die Landschaft in Nepal ist komplett vielfältig. Sie reicht von subtropischen Regenwäldern bis zu Gletscherwelten. Hier liegt übrigens auch der höchste Punkt der Erde, der Mount Everest, auf 8849 Metern. Denn jedes Jahr kommen Hunderttausende nach Nepal, um die Berge zu sehen und den höchsten Berg der Welt zu erklimmen. Für viele Nepalesen, die im Bergtourismus arbeiten, ist das tatsächlich die wichtigste Einnahmequelle. Und trotzdem wirkt Nepal manchmal erstaunlich zerbrechlich. Rund 31 Millionen Menschen leben hier. Die meisten wohnen im dicht besiedelten Kathmandu-Tal, einer Region, die immer wieder im Zentrum politischer Kämpfe, religiöser Feste und internationaler Krisen steht. Der größte Teil der nepalesischen Bevölkerung ist in der Landwirtschaft tätig. Viele Menschen leben von dem, was sie selbst anbauen. Reis, Mais, Hirse und Kartoffeln. Doch die Bedingungen sind alles andere als leicht. Das bergige Land stellt die Landwirte vor große Herausforderungen. Wer hier erntet, tut das mit ganz viel Geduld. Und dann gibt es da noch die stillen Helden der Wirtschaft. Die Millionen Nepalesinnen und Nepalesen, die im Ausland arbeiten, in Indien, Malaysia, Katar oder den Golfstaaten. Sie schicken jeden Monat Geld nach Hause an ihre Familien. Diese Rücküberweisungen machen fast ein Viertel des gesamten Bruttoinlandprodukts aus. Ja, und die Industrie? Die gibt's tatsächlich kaum. Ein wenig Textilindustrie, Zementwerke und Handwerksfirmen. Aber in Städten wie Kathmandu und Pokhara tut sich etwas. Startups, die auf Solarenergie, nachhaltigen Tourismus oder digitale Dienstleistungen setzen. Ein kleiner Funfact übrigens noch am Rande. Alle nepalesischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ab 18 Jahren sind wahlberechtigt. Das ist jetzt noch nicht ganz das Ungewöhnliche, weil allerdings ein Teil der Bevölkerung nur begrenzt lesen und schreiben kann, spielen bei Wahlen bis heute die Symbole der Parteien eine sehr große Rolle. Ein Baum steht beispielsweise für die Nepali Congress Party. Eine Sonne für die Vereinigte Marxistisch-Leninistische Partei. Einige Wählerinnen und Wähler müssen darüber hinaus sehr lange Strecken zurücklegen, um überhaupt die Wahlurne zu erreichen. In einigen Fällen müssen sie nämlich stundenlang auf Bergpfaden wandern, um ein Wahllokal zu erreichen.
Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei unserem Quiz, Lars Rüthner. Lars ist professioneller Sprecher und Voice-Over-Artist. Seine Stimme kennt man aus Hörbüchern, Hörspielen und zahlreichen Produktionen. Seit über 20 Jahren arbeitet er mit Leidenschaft an Sprache, Ausdruck und Wirkung. Und das immer mit dem Ziel, Menschen mit seiner Stimme zu erreichen und zu inspirieren. Er tritt heute gegen Podcast-Host und jetzt Nepal-Experte Leon Salzmann an. Mal schauen, ob Leon wirklich alles über Nepal weiß oder ob Lars der wahre Experte ist. 2 Grad daneben, das Quiz mit Leon Salzmann und Lars Rüthner. Hallo Leon, hallo Lars. Na, wie geht's euch?
Gute Mosche, gut geht's, danke.
Gemäue. Du hast die Latten sehr hoch gesetzt. Also Nepal-Experte habe ich noch nie gehört. Leon Salzmann, Nepal-Experte. Ich habe hier hinten eine Wand, da ist noch ein bisschen Platz und da sollte es draufstehen. Nepal-Experte.
Ja toll, und ich spiele hier gegen den Nepal-Experten. Na toll. Kann nur toll werden.
Was ist nochmal die Hauptstadt von Nepal? Du hast Tibet gesagt oder nee, irgendwas wolltest du mit Tibet?
Ja, in der Vorbereitung habe ich mich auf Tibet vorbereitet. Das war sehr klug.
Vielleicht ist es aber auch nur Pokern. Ich weiß es nicht, wie er denkt, wie er tickt. Aber das werden wir, glaube ich, dann gleich herausfinden.
Möglicherweise.
Ja, wir müssen erst mal schauen. Heute geht es ja über Nepal, nicht Tibet. Geht's mal ganz ehrlich, wart ihr denn schon dort?
Nein.
Nee.
Nein.
Kein Dunst.
Okay.
Nur gedanklich jetzt die letzten Wochen der Vorbereitung, aber...
Das ist kein Problem, denn vielleicht werdet ihr danach die wahren Experten sein,
yes.
Denn ihr seid jetzt die Auserwählten für das große Nepal-Quiz. Die Spielregeln sind ganz einfach. Jeder von euch hat einen Buzzer. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Bei einer falschen Antwort bekommt der andere Spieler eine Chance. Und wenn beide komplett daneben liegen, dann gibt es keinen Punkt. Falls es aber am Ende zum Stechen kommt, beantwortet jeder von euch eine Frage separat. Aber ich würde sagen, bevor wir starten, probieren wir mal jetzt mal die Buzzer aus, oder?
Der Gast zuerst.
Der Gast zuerst, okay. Go. Yes, ein heroischer Buzzer für mich. Vielen Dank.
Meiner ist noch heroischer. Achtung! Tretet ein, König von Nepal, Leon Salzmann.
Perfekt, die Buzzer stehen schon mal. Bei unserem Quiz gilt natürlich, Wettschulden sind Ehrenschulden. Der Verlierer muss die Quiz-Buzzer für die nächste Folge erstellen, je nach Lust und Laune. Der Kreativität sind also keine Grenzen gesetzt.
Das finde ich sehr stark. Also Lars mit seiner Stimme und dann dem Einsprechen der Buzzer. Oh, ich glaube, das muss ich heute auf jeden Fall, vor allem weil es die erste Folge ist, heute nach Hause holen als Nepal-Experte.
Okay, dann viel Spaß.
Wir werden sehen, wer gewinnt. Seid ihr bereit?
Auf jeden Fall.
Ja, es geht über Tibet, richtig?
Erste Frage. Mit knapp 9000 Metern ist der Mount Everest der höchste Berg der Welt. Er liegt ja bekanntlich in Nepal. Wie lang dauerte der schnellste dokumentierte Anstieg auf dem Mount Everest?
Alter,
was für eine Frage, das ist ja super krass. Ich hab mir schon im Kopf Himalaya zurechtgelegt. Wie heißt das Gebirge?
Ja,
in dem
ja, ich auch. Ja? Scheiße.
Toll, aber nein, jetzt muss ich ja, also, heieiei, ich denk mal, da hochzukommen, ich sag mal, 10 Tage. Ach so, ich da muss buzzern, verdammt.
Bevor du mir zu lange überlegst. Ich war vorher.
Eindeutig.
Du überlegst mir zu lange. Ja, ich schieße jetzt einfach mal rein. Ich sag mal.
Leon, erzähl mal.
2 Tage und 6 Stunden.
Falsch. Lars, du hast jetzt noch die Chance, eine richtige Antwort zu nennen. Was denkst du denn, was es sein könnte?
Ich sage mal 12 Tage.
Leider kommt es auch nicht ganz dran.
Verdammt.
Ihr habt leider beide eine falsche Antwort gewählt, denn die Antwort lautet: Der schnellste Aufstieg eines Bergsteigers ist dem nepalesischen Bergführer Lakpa Gelo Sherpa im Jahr 2003 gelungen. Er hat 10 Stunden und 56 Minuten dafür gebraucht. Zum Vergleich, eine normale Expedition benötigt etwa 6 bis 8 Wochen.
Respekt an dieser Stelle.
Da lagen wir ja ziemlich daneben, würde ich sagen. Mhm. Aber interessant, wie ist denn der da hochgelaufen? Ich laufe nicht mal auf gerader Strecke so schnell. 8 Kilometer, 9 Kilometer.
Ja, das war der schnellste. Boah. Hat sich wahrscheinlich stark ins Zeug gelegt.
Boah. Ja, würde ich sagen.
Dieses Mal haben beide verloren, ne? Vielleicht schafft ihr das bei der zweiten Frage. Nepal hat fast 30 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Aber wie sieht es denn mit der Verteilung aus? Wie hoch ist der ungefähre Anteil von Frauen in der Bevölkerung Nepals?
Alter, was für Fragen. Hilfe. Stark.
Normalerweise, also, okay, ich muss ja buzzern. Boah.
Lars, erzähl mal, was schätzt du denn?
Also, normalerweise ist das ja immer so 50-50. Und ich habe aber gelesen, dass in Nepal ganz viele Familienmitglieder im Ausland arbeiten, um dort besseres Geld zu verdienen als im Land. Deswegen poker ich jetzt hoch und sage, da lassen sie häufiger vielleicht die Frauen zurück wegen Familienpflege, keine Ahnung. Und so dass ich sage, der Anteil der Frauen ist 65% und der Männer sind dann eben der Rest.
Ich würde dir sogar den Punkt geben, denn es sind auf jeden Fall etwas mehr Frauen als Männer. In Nepal machen laut der Volkszählung aus dem Jahr 2021 Frauen rund 51% der Bevölkerung aus.
Naja, die Erklärung war nicht richtig, aber hey, die Zahl war näher dran, also gut.
Du hast dich auch mehr auf Tibet vorbereitet.
Ja genau, ich gehe ja immer von Tibet aus, also hat hier geklappt.
Sehr, sehr gut. Ja, Leon, du musst dich ja irgendwie noch ins Zeug legen, würde ich mal sagen, oder?
Ja, ich komme, hinten stechen die Bienen.
Ja, wahrscheinlich. Nach Zahlen wird es jetzt kulinarisch bei uns, denn kein Land lernt man besser kennen als über Essen.
Jetzt kommt mein Thema.
Okay.
Welche Leibspeise wird in Nepal gegessen? Es sind 3 Komponenten des Gerichts.
Nein, das weiß er doch jetzt nicht schon, oder was? Wenn du das weißt, bin ich echt sauer.
Ey Leute, ohne Mist. Ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung, habe ich meiner Frau gesagt, hey, wir müssen besser essen. Die in Nepal essen was ganz total Gesundes und die haben da richtig Power von und das lieben die. Und zwar essen die Bohnen mit Gemüse und Reis. Dalbat heißt das.
Richtig.
Nein.
Sehr gut, Lars. Perfekt, der Punkt geht an dich.
Und Linsen, natürlich. Linsen. Linsen mit Gemüse und Reis. Sorry, nicht Bohnen, Linsen.
Sehr gut, herzlichen Glückwunsch.
Jiha.
Ach Leon, was ist denn da los?
Leon, was los?
Du bist doch der Experte.
Ja, genau. Nein.
Das habe ich jetzt noch die Chance aufzuholen, eventuell. Wobei Lars eigentlich vorne liegt. Aber vielleicht kannst du die letzte wenigstens beantworten.
Oh je. Yeah.
Kommen wir nun zur letzten Frage unseres Nepal-Quiz. Mhm. Warum ist die Kuh das Heiligste in Nepal und kein anderes Tier?
Ich musste einfach jetzt tippen und buzzern. Aber eigentlich ist die Kuh in Indien sehr heilig, das weiß ich auf jeden Fall. Ich denke mal, dass es dann an der Religion liegt. Großer Anteil ist ja hinduistisch veranlagt und deswegen denke ich mal, dass es daran liegt. Bitte sag, dass es richtig ist.
Das ist auf jeden Fall, es stimmt.
Ja.
Zum Teil. Oh. trotzdem hast du einen Punkt, denn die Heiligkeit der Kuh in Nepal hängt eng mit der Verehrung von Göttinnen im Hinduismus zusammen.
Ja. Also Punkt, 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 gib mir den Punkt!
Besonders mit Lakshmi, der Göttin des Wohlstands. Mhm. Die Kuh wird oft als irdisches Symbol von Lakshmi gesehen, weil sie Wohlstand, Nahrung und Fülle schenkt. Wer die Kuh nicht respektiert oder gar tötet, muss mit mehrjährigen Gefängnisstrafen und oder Geldstrafen rechnen.
In Indien ist es sogar so, wir sind zwar in Nepal, aber in Indien ist es sogar so, dass die Kühe einfach frei rumlaufen und auf den Straßen dann ihr Leben davon leben.
Das stimmt, aber es ist in Nepal auch so, habe ich gelesen. Und in Nepal ist sogar so, die laufen also auch durch den Straßenverkehr. Und wo so eine Kuh dann irgendwie auf der Straße steht, da halten die an und warten, bis die Kuh sich entschließt, die Straße wieder zu verlassen. Toll, oder? Das ist Entschleunigung.
Stellt euch das mal vor, wenn das jetzt hier wäre mit Kühen oder so. Also finde ich auch super spannend.
Also auf der A3. Um ehrlich zu sein, ich würde auch stehen bleiben, wenn eine Kuh da steht. Ich kann sie ja nicht umnieten.
Ihr habt euch beide tapfer geschlagen, dennoch kann es nur einen Gewinner in dieser Folge geben. Der Gewinner des Nepal-Quiz ist Lars. Er hat 2 Punkte Vorsprung gehabt, aber Leon, für dich bedeutet das, du musst für die nächste Podcast-Folge die Quiz-Buzzer erstellen.
Es tut mir leid, Leon.
Das gibt's nicht, ey. Bereitet er sich auf Tibet vor und dann verliere ich das Ding gleich in der ersten Folge.
Lustig.
Für eine Schiebung. Glückwunsch an dieser Stelle.
Aber es hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Gleich mal die erste Folge verloren. Vielleicht ist es was Besonderes, dass wenn ich dann überhaupt in diesen ganzen kommenden Folgen, warte, nochmal. Vielleicht ist es was Besonderes, wenn ich überhaupt mal gewinne. Das heißt, es ist eigentlich üblich, dass ich immer alles verliere und dann ist es was Außergewöhnliches, dass ich, ach, ist egal, wir schneiden das raus.
Ich weiß aber, was du meinst, ne? Es könnte so ein Running Gag sein. Das ist eine gute Idee.
Aber Leon, für dich bedeutet das, du musst die Quiz für die nächste Folge erstellen.
Ja, ich muss meine eigenen Buzzer erstellen. Mal gucken, was ich mir da so einfallen lasse. Wobei ich den Lars echt gerne gehört habe. Aber das ist sehr gut. Ich habe die Wette verloren, den Wetteinsatz verloren, also muss ich sie selbst erstellen.
Wir sind schon gespannt. Es war ein harter Kampf zwischen Leon und Lars. Danke euch beiden fürs Mitraten und fürs Durchhalten. In der nächsten Folge von Echt und Ungesalzen tauchen wir gemeinsam ein in die Geschichte von Marokko. Übrigens, jeden ersten Tag im Monat gibt's eine neue Folge für euch. Auf keinen Fall verpassen. Wir haben euch Nepal erklärt, der Rest liegt bei euch. Das war Echt und Ungesalzen mit Leon Salzmann. Der Sprecher, Postproduzent und Macher für alles, was sonst so anfällt. Ein herzliches Dankeschön geht außerdem an alle, die an dieser Produktion beteiligt waren. Beispielsweise Tim Baldauf, der mit sorgfältiger Recherche und Faktenchecks unter anderem die Grundlage für diese Folge geschaffen hat. Für die musikalische Gestaltung wie spezifische Musikbetten und Intros geht ein Dankeschön an Patrick Sabeda. Und wir haben noch die Stimme im Hintergrund, die euch durch die Moderationen führt und die Voice-Overs gesprochen hat. Das bin ich, Nathalie Reils.